Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo, waren Sie diese Woche auch mondsüchtig? Haben die Fotos von Mond und Erde bestaunt? Diese perfekt runden Kugeln, die im Nichts schweben und uns halten? Wir besprechen hier gleich die viralen Fotos der Artemis II Crew. Uns erreichte heute die Nachricht, dass der Schauspieler Mario Adorf im Alter von 95 Jahren gestorben ist. Mario Adorf wirkte in über 200 Film- und Fernsehproduktionen mit, spielte den Bösewicht in Winnetou-Filmen, spielte Karl Marx und spielte den Kleberfabrikanten Heinrich Haffenlohr. Wir hören hier eine berühmte Szene, was er dem Klatschreporter Baby Schimmerlos zu sagen hat.
Wenn du mich jetzt hier stehen lässt wie eine Deppen, dann mache ich dich nieder.
Was?
Ich ruiniere dich. Ich mache dich fertig. Ich klebe dich zu von oben bis unten.
Ja, mit dem Kleber.
Mit meinem Geld.
Ja.
Ich kaufe dich einfach. Ich kaufe dir eine Villa, stelle dir noch eine Ferrari davor, deinem Weib schicke ich jeden Tag eine 5-Karäter. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Mein Kollege Matthias Dell ist bei mir. Es ist natürlich schwierig, Mario Adorf jetzt mit diesem einen Moment nur zu verbinden. Wir könnten noch viel mehr spielen, natürlich. Aber Matthias, was sagt dieser Ausschnitt über ihn aus?
Ich glaube, dieser Moment ist schon ganz gut, diese Szene aus Kiel Royal. Ich würde auch fast sagen, dass diese sehr gemochte Serie über den Klatschreporter Baby Schimmerlos, dass das eigentlich die Szene ist, die einem zuerst einfällt, die auch zitiert wird wie so ein Meme mit diesem Satz, ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Und das ist, einerseits kann man das ein bisschen ungerecht finden für Adorf, der ja eine Weltkarriere hatte, der nicht nur in Deutschland oder im Land seines Vaters in Italien gedreht hat, sondern auch in den USA mit Sam Peckinpah etwa. Aber andererseits, finde ich, zeigt diese Szene auch die Größe von Adorfs Spiel, der ganz häufig als Schurk und als Unsympath besetzt war, eben daneben aber auch ein ganz großer Komiker war. Und dieser Haffenlohr da, diese Provinzgestalt, diese bundesdeutsche Provinzgestalt, die ist zwar unsympathisch und ja auch korrupt, weil sie sich eben den Zugang zur besseren Münchner Gesellschaft erkaufen will, aber er hat dann eben in diesem breiten Dialekt auch was Nettes, ist quasi so der Mann von unten, der es zu Geld gebracht hat und nun den Status will, den er qua Code nicht so richtig kriegt. Und das ist dann ein Machtkampf, den der Klatschreporter Baby Schimmerlos am Ende ja auch verliert, obwohl der eben die Zugänge hat, den Swag und die ganzen Codes kennt, mit denen man sich durch dieses München bewegt.
Also über 200 Produktionen hat er mitgewirkt. Was hat Mario Adorf so legendär gemacht?
Na, er war natürlich vor allen Dingen der Schurke. Das fing an mit dem ersten Durchbruch, 1957, Nachts, wenn der Teufel kam. Da spielt er nach dem vermeintlich realen Fall des angeblich größten Verbrechers des Nazireiches einen Serienmörder. Dafür gab es den Bundesfilmpreis. Und dann ist die Weltkarriere ging los. Und natürlich muss man sagen, für Deutschland wiederum betrachtet, wenn du in Winnetou 1 irgendwie den Bösewicht Center spielst und Winnetous Vater und Schwester umbringst, dann kannst du nichts Schlimmeres den Deutschen antun, als das eben zu tun. Das hat Adorf auch erzählt, dass ihn das ganz lang begleitet hat und dass ihm ganz viele Leute sauer darüber waren, dass er quasi die Guten umgebracht hat. Dann gab es so eine Phase, wo er auch im neuen deutschen Film auftaucht irgendwie, also bei Volker Schlöndorff oder Rainer Werner Fassbinder. Und dann gibt es so eine Endkarriere im Fernsehen, wo er auch so ein bisschen heimkehrt. Er hat ja ganz häufig auch im Ausland gelebt, am Ende in Paris und Saint-Tropez, in der Nachbarschaft von Brigitte Bardot. Da kommt er also in den 90er Jahren so ein bisschen zurück und ist dann der gütige Patriarch mit dem tollen weißen Haar in so Dieter Wedel-Vehikeln wie der große Bellheim, die damals in den 1990er Jahren als das große Aushängeschild des deutschen Fernsehens galten.
Und das ist ja eine komplizierte Geschichte mit Nachts, wenn der Teufel kam. Was zeigt die über Mario Adorf?
Ich würde sagen, die macht ihn erst groß, auch wenn die auf den ersten Blick nebensächlich wirkt. Denn diese Auseinandersetzung, die späte bei Adorf mit diesem Film von 57, die ist wirklich bemerkenswert. Da muss man kurz ausholen. Das ist nämlich eine Geschichte, die nicht stimmt und die eigentlich erst so richtig angekommen ist im Bewusstsein durch eine bahnbrechende Untersuchung der Medienwissenschaftlerin Susanne Regener und des Historikers Axel Dossmann. Fabrikation eines Verbrechers, 2018 erschienen, sehr tolles Buch. Und die haben eben gezeigt, dass dieser dieser ganze Serienmörder, nachdem der Nachts, wenn der Teufel kam, Film gemacht ist, dass der erfunden, fabriziert war, eine deutsche Pathologie. Wenn man sich das vorstellt, in der Nazi-Zeit wird der angeblich schlimmste Serienmörder gefasst, wo doch an der Spitze des Staates der schlimmste Verbrecher steht und Hitler heißt. Und die Nazis hatten eben diesen geistig eingeschränkten Bruno Lüttke so manipuliert, dass sie ihm immer weitere Morde angehängt haben. Die sind dann durch Deutschland gefahren, wo irgendwo ein ungelöster Fall ist, haben an dem Tatort praktisch ihn zeigen lassen, nachdem sie mir erklärt haben, wie es geht, wie er es gemacht haben soll, haben Fotos davon gemacht, um mit diesen Bildern praktisch zu zeigen, dass er der Mörder ist, indem er sich da gerade, als der sich gerade spielt. Und dass es da auch so ein paar Kontinuitäten gibt, nur am Rande bemerkt, ist ja zum Beispiel der Fall Peggy, wo auch jemand, der irgendwie geistig eingeschränkt war und der solche Bilder produziert hat, eine Zeit lang als Verdächtiger galt. Und bei der Verbreitung dieser Legende von Bruno Lüttke, da spielten auch die Nachkriegsmedien keine gute Rolle. Also auch so Leute wie Rudolf Augstein, die im Spiegel diese Geschichte von dem angeblichen Serienmörder fortschrieben, sodass es dann zu der Verfilmung gekommen ist. Und was dann bei Adolf passiert ist, als ihn eben Regener und Dossmann kontaktiert hatten, und das macht es wirklich besonders, das hat ihn total gegrämt. Er hat dann sogar versucht, Steven Spielberg zu gewinnen, damit es quasi einen Gegenfilm gibt, der das Bild von Bruno Lüttke richtig zeichnet. Und ich finde, das ist etwas, was nicht in jeder Schauspielerkarriere vorkommt und auch viel erzählt über das, was Schauspiel eben ist. Denn gerade weil Adolf diesen sogenannten Teufel damals so gut gespielt hat, prägt er ja das falsche Bild aus. Und dass er dann später für die Verantwortung übernimmt, das ist wirklich bemerkenswert. Und das macht ihn auch quasi mehr als einen Schauspieler, der seine Rollen spielt, weil er eben Bewusstsein dafür zeigt, was für ein Ethos mit diesem Beruf zu tun hat. Und diesen richtigen Film, wenn man das so sagen kann, über Lüttke, den gibt es zwar in großer Form noch nicht. Wäre vielleicht jetzt ein Anlass, wenn Adolf tot ist, das nochmal zu überlegen. Aber was Adolf dann gemacht hat, ist, dass er zum Beispiel 2021, als in Berlin ein Stolperstein für Bruno Lüttke verlegt wurde, da ist er hingekommen, um eben seine Verantwortung und seinen Respekt zu erweisen. Also das zeigt auch, wie wichtig ihm diese Sache war.
Eine Geschichte über Mario Adolf. Vielen Dank, Matthias Dell. Gestern ist Mario Adolf gestorben. Wir würdigen ihn in unserem Programm, auch in unserer Sendung Fazit, ab 23 Uhr. Die Astronautencrew der Artemis II ist auf dem Rückweg zur Erde und im Gepäck haben sie eine Ladung Fotos, die um die Welt gingen, also wortwörtlich, eine Sonnenfinsternis, aber hinterm Mond aus aufgenommen, sowie eine Sichel, nicht die Mondsichel, sondern die Erde, die Erdsichel. Ich bin verbunden mit Lukas Feireis, er ist Künstler und Autor von Der Traum der Reise zum Mond, eine visuelle Kulturgeschichte. Bevor wir über die neuen Fotos aus dem All sprechen, Herr Feireis, was hat Sie denn mondsüchtig gemacht?
Was hat mich mondsüchtig gemacht? Das ist ja eine spannende Frage. Ich glaube, von Anfang an war ich sehr fasziniert von der Geschichte des Mondes, als auch quasi den nächsten Himmelskörper, den wir auch von Kindheit an quasi auch benennen können, relativ früh. Und mich hat fasziniert der Mond als Projektionsfläche, also als so ein Ort, auf den wir Menschen schauen und auf den wir projizieren. Also viele Fantasien, Ideen, Vorstellungen und der sowohl in der Wissenschaft als auch in den Künsten immer zu so einer Doppelbewegung geführt hat, an Dingen, die man sich vorgestellt hat und dann auch infolgedessen realisiert hat.
Was würden Sie denn sagen, machen diese neuen Fotos von Mond und Erde so besonders?
Na, das Spannende ist, dass es ja also einerseits neue Bilder sind und auch altbekannte. Also ich glaube, die aktivieren so ein kulturelles Archiv bei uns auch wieder. Und das Spannende an diesen Mondbildern, den ikonischen, ist ja nicht immer nur ein Bild des Mondes, sondern immer auch ein Spiegelbild der Erde. Wir sehen ja auch halt immer die Erde dabei. Also jetzt gerade dieses berühmte Bild der Earthrise, was jetzt ja auch nochmal aufgegriffen wurde als Titel.
Also wenn Earthrise die Erde aufgeht, nicht der Mond?
Genau, also nicht der Sunrise, daher kennen wir es, der Sonnenaufgang oder der Sunset, der Sonnenuntergang. Mhm. Und die Earthrise, das erste Bild, wurde 1968 gemacht. Das war quasi ein ikonisches Bild, wo man die Erde so aufgehen sah und halt auch die Oberfläche des Mondes. Und da hat man den Blick zurück sozusagen, ne? Also von der Projektionsfläche zurück auf den Projektor, auf die Erde. Jetzt gibt es bei den neuen ja auch wieder Earthrise, aber es gibt interessanterweise auch den Earthset, also den, das ist neu sozusagen im Bild, also der Erduntergang sozusagen, wenn man das wörtlich übersetzt. Und in allen wird aber der Mond zu einer Bühne, auf der die Erde sozusagen auch als ein ganz verletzlicher Planet erscheint.
Also viele Gemeinsamkeiten zu den ersten Fotos von 1968, komme ich gleich nochmal drauf. Was steckt denn alles jetzt in den aktuellen Fotos drin? Weil ich sag mal, die Raumfahrt hat sich ja total verändert seit 1968.
Ja, total. Und ist ja auch ein bisschen in Vergessenheit geraten, ne? Also ich glaube, die faszinieren, weil sie so ein quasi ein Urbild des quasi Space Age wiederholen, also der großen goldenen Zeit der Raumfahrt, aber unter ganz anderen Vorzeichen. Was auch nochmal neu ist, dass wir diese Bilder haben von dem Flyby, also von der Rückseite des Mondes. Das sind die ersten wirklich scharfen Bilder von der Dark Side of the Moon, wie das Album ja auch von Pink Floyd heißt. Und das ist was ganz Neues. Und da haben wir auch dieses eine jetzt ganz ikonische Bild, wo wir den Mond sehen, also eine Sonnenfinster dahinter und als großen Planeten. Und die Erde ist gar nicht mehr im Bild. Mhm. Auch eine irre Position, von der das aufgenommen wird, das Foto. Ne? Also Sie müssen sich vorstellen, da fliegt jetzt das Raumschiff um den Mond rum und ist auf der Rückseite des Mondes. Also das ist der einsamste Ort der Menschheitsgeschichte. Man hat also keinen Funkkontakt mehr zur Erde. Und ist auf der Rückseite des Mondes für ungefähr 45 Minuten. Von da aus ist dieses Foto genommen. Und das ist natürlich irgendwie schon beeindruckend. Also im Rücken hat man das endlose Universum, vor sich den Mond und den eigenen Planeten sieht man gar nicht mehr. Und ist komplett abgeschnitten vom Rest, dem Rest der Menschheit.
Also doch viel Neues dabei im Vergleich zu den ersten Fotos von 1968. Glauben Sie denn, dass die Fotos von heute auch etwas auslösen könnten, wie damals die ersten Fotos dieser kleinen, verletzlichen Erde oder doch nur ein kurzer, viraler Internet-Hit?
Na, das ist eine gute Frage. Ich meine, man hat es jetzt ja auch wahrgenommen. Das war ja ein bisschen nur ein kurzer Internet-Hit, weil so viel Chaos auf der Erde geschieht. Das hat mich daran erinnert, dass quasi die ersten Apollo-Bilder waren eine riesen Aufregung weltweit und die letzten Apollo-Bilder, die wurden gar nicht mehr wahrgenommen. Da waren wir mitten im Vietnamkrieg und da hat sich keiner mehr darum gekümmert, dass irgendwie drei Menschen um den Mond fliegen oder sogar auf dem gelandet sind. Und ich glaube, wir sind irgendwo dazwischen.
Also irgendwo dazwischen. Über die Bedeutung der neuen Mond- und Erdbilder der Artemis 2 Crew konnte ich mit Künstler und Autor Lukas Feierreis sprechen. Vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken.
Wenn alte Filme in die Kinos kommen, dann sind es entweder bekannte Klassiker, die man einfach nochmal sehen will auf großer Leinwand, oder es sind alte Schätze, die plötzlich aktuell sind, aber die nur wenige kennen. Wie der Film Wanda, kommt ab heute in die Kinos, ist aber aus dem Jahr 1970. Es geht da um eine Frau, die durch das ausgezehrte Kohlerevier Pennsylvanias treibt und so auch durch ihr eigenes Leben. Ein amerikanischer Independent-Klassiker der Regisseurin Barbara Lodens. Über diese späte Wiederentdeckung von Wanda und warum sie aktuell ist, spreche ich jetzt mit meiner Kollegin aus der Filmredaktion, mit Susanne Burg. Wieso kommt denn ein 50 Jahre alter Film in die Kinos? Und wenn du den heute siehst, wie sieht man den dann heute?
Der war tatsächlich einfach nie in Deutschland in den Kinos. Er war so independent, dass er es nie hier rüber geschafft hat. Und der Filmverleih Grand Film hat, die kannten den und haben gesagt, das ist jetzt an der Zeit. Es ist ein Film, der wirklich ganz nüchtern erzählt, im Mittelpunkt Wanda. Du hattest es schon erwähnt, eine junge Frau aus der Bergbauregion in Pennsylvania, die am Anfang eigentlich schon alles verloren hat. Familie, Arbeit, auch jede Form von Halt. Wir sehen sie, wie sie mit Lockenwicklern durch die Stadt streift. Schließlich steht sie vor dem Gericht, steht da, raucht, geht dann irgendwann ins Gericht, wo ihr Ehemann bereits über die Scheidung zwischen ihr und ihm verhandelt und darlegt, was für eine, in seinen Worten, nutzlose Ehefrau Wanda ist.
She was a lousy wife, she always bumming around, drinking. She never took care of us, never took care of the kids. I used to get up for work, make my own breakfast.
Ja, also er beklagt sich, sie hat sich nie um ihn gekümmert, auch nie um die Kinder. Er musste sich selber das Frühstück machen. Wanda steht die ganze Zeit ungerührt daneben und sagt dann irgendwann:
Listen, Judge, if he wants a divorce, just give it to him.
Ja, also, Herr Richter, wenn er eine Scheidung will, dann geben Sie ihm die doch einfach. Also keine Rechtfertigung, nichts. Und von hier an treibt Wanda dann durch die Welt, von Bar zu Motel, von Auto zu Auto, von Mann zu Mann, bis sie dann einen Kleinkriminellen trifft und mit ihm dann auch durch die Gegend zieht und ja, auch in einen Bankraub hineingezogen wird.
Ah, in einen Bankraub reingezogen wird, also eine Art Kriminalgeschichte. Aber das wäre ja kein Independent-Klassiker, wenn es nicht einen besonderen Ansatz gehabt hätte, oder?
Ganz genau, es gibt wirklich keine keine Gangsterpose, kein Glamour, keine Coolness. Man sieht wirklich eine Frau, die wie betäubt durch eine kaputte soziale Landschaft läuft. Man darf nicht vergessen, 1970, 3 Jahre vorher war Bonnie and Clyde erschienen. Also Warren Beatty und Faye Dunaway als schönes, wildes, sexy Outlaw-Paar. Ein enorm erfolgreicher Film. Und Barbara Loden fand diesen Film problematisch, hat gesagt, Bonnie and Clyde, die machen aus dem Verbrechen fast einen Mythos. Das sei viel zu glamourös, zu unwirklich. Menschen aus diesem Milieu, Klammer auf, der Arbeiterschicht, Klammer zu, sehen nicht so aus und lebten auch nicht so. Und ihr Film sollte eben genau das Gegenteil sein. Roh, fast dokumentarisch. Sie hat den Film deswegen auch Anti-Bonnie and Clyde genannt. Und das merkt man in jeder Einstellung. Also Barbara Loden zeigt Leere, Driften, Abhängigkeit, in Wanders Fall eben von Männern, von denen sie hofft, dass sie sie durchbringen. Es geht also nicht um den Reiz des Verbotenen, sondern darum zu zeigen, wie wenig Möglichkeiten diese Frau überhaupt hat.
Und woher kommt dieser besondere Blick von der Regisseurin?
Also Barbara Loden war in den USA als Schauspielerin bekannt, war mit dem Regisseur Elia Kazan verheiratet. Das war ihr einziger Langfilm als Regisseur. Sie hat ihn geschrieben, inszeniert, hat auch selbst die Hauptrolle gespielt. Und dass sie nicht von außen auf diese Frau schaut, nicht herablassend, hat viel mit ihrer eigenen Geschichte zu tun. Sie kam selbst aus einer verarmten Familie aus den Bergen North Carolinas, kannte das Gefühl, sich fremd zu fühlen, auch das Umherdriftende und Verlorene von Wanda. Das war ihr wohl sehr vertraut.
Also du schaust den Film heute als Meisterwerk, aber wie kam der damals an?
Ja, der wurde zerrissen von vielen. Also der Film wurde, muss man auch sagen, in Venedig als bester ausländischer Film ausgezeichnet. Aber gerade die Hauptfigur hat viele irritiert. Viele fanden Wanda zu willenlos, zu schwach, zu sprachlos. Und auch aus feministischer Sicht gab es zunächst Skepsis. Warum zeigt man eine Frau, die sich so wenig wehrt? Heute liest man das oft anders. Loden zeigt eben keine Heldin, sondern eine Frau, die von Klasse, Geschlecht, Herkunft so geprägt ist, dass selbst Widerstand kaum noch denkbar scheint. Und ich finde, das macht den Film auch bis heute so radikal.
Und da schaut man auch heute anders drauf, was Herkunft und Klasse angeht. Vielen Dank, Susanne Burg, hier aus der Filmredaktion. Wanda läuft im Kino und zwar heute und auch an ein paar anderen ausgewählten Tagen. Also kurze Chance nur in einigen Kinos von Aachen, Schwäbisch Hall bis Weimar.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Michael Leverkus.
Im Londoner Stadtteil Bromley soll das Reihenhaus, in dem der britische Musiker David Bowie seine Jugend verbrachte, zum Museum werden. Der Sänger, der 2016 im Alter von 69 Jahren in New York starb, lebte dort zwischen 1955 und 68 mit seiner Familie, kurz vor der Veröffentlichung seines ersten Hits Space Oddity. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Das Gebäude wurde von der Denkmalschutzorganisation Heritage of London erworben und soll wieder in den Zustand von 1963 versetzt werden, so wie es bereits mit den Häusern geschehen ist, in denen die Beatles-Mitglieder John Lennon und Paul McCartney in Liverpool aufgewachsen sind. Die Arbeiten werden unter der Leitung des Bowie-Experten Geoff Marsh durchgeführt. Ab Ende 2027 soll das Haus für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die in Berlin lebende argentinische Schriftstellerin Samantha Schweblin ist in Barcelona mit dem Preis für spanischsprachige Literatur Premio Aena ausgezeichnet worden. Der neue Preis ist mit 1 Million Euro dotiert und wird für das beste spanischsprachige Buch des Jahres 2025 vergeben. Samantha Schweblin erhielt ihn für ihren Erzählband Das gute Übel, der auch auf Deutsch erschienen ist. In den Geschichten schreibt die Autorin über den Einbruch des Bösen in die Welt und das perfide Gute, das darin aufscheint. Im Deutschlandfunk Kultur sagte Samantha Schweblin über den Titel ihres Buches:
Was ist das gute Übel? Für mich ist das eine Kraft, die schädlich und böse zu sein scheint, aber in Wirklichkeit etwas durcheinander bringt und uns an einen unerwarteten Ort versetzen kann. Etwas, das manchmal auftaucht und Böses tun will, aber uns vielleicht letztlich gut tut.
Die preisgekrönte argentinische Schriftstellerin Samantha Schweblin. Zeitgleich mit der Eröffnung der Art Paris hat eine neue Studie zur Vielfalt der Pariser Galerien einige bemerkenswerte Ergebnisse zutage gefördert. Dazu wurden 108 etablierte Galerien in der französischen Hauptstadt befragt, berichtet The Art Newspaper France. Das Ergebnis: Es gibt Fortschritte bei der Vertretung von Künstlerinnen. Sie machen mittlerweile fast 35% aus, etwa dreimal so viel wie noch vor 10 Jahren. Kunstschaffende, die außerhalb Europas geboren wurden, sind noch deutlich unterrepräsentiert. Laut Umfrage stammen rund 5% der Künstler aus Afrika, ebenso wenig aus Asien. 3,6% wurden in Mittel- und Südamerika geboren, nur 0,5% in Ozeanien. Dagegen machen europäische Künstler 2/3 aller Ausgestellten aus. Nordamerikanische Künstler sind zu rund einem Fünftel vertreten. Die National Gallery in London plant die bedeutendste Umgestaltung in ihrer gut 200-jährigen Geschichte. Jetzt hat sie angekündigt, dass der neue Flügel vom japanischen Architekten Kengo Kuma entworfen wird. Mit der Vergrößerung erweitert sich die National Gallery auf Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Traditionell hat das Museum nur wenige Gemälde gesammelt, die nach 1900 entstanden sind, aufgrund einer Vereinbarung mit der Tate Gallery, die ihrerseits ausschließlich moderne Kunst sammelt. Wie die Zeitung The Guardian schreibt, könnte die Aufkündigung dieser Übereinkunft zu Konflikten zwischen den berühmten Kunstmuseen führen. Kengo Kuma ist bekannt für seine nachhaltige Architektur. Häufig verwendet er Holz als Baumaterial. Unter anderem hat er mehrere Museen in Japan und China entworfen. In Schottland stammt das V&A-Museum in Dundee von ihm.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Man sagt ja oft, junge Menschen radikalisieren sich auf TikTok. Das wird oft erzählt. Aber ist TikTok wirklich so ein Brandbeschleuniger für Extremismus? Eine neue Studie sagt nein. Wir sprechen gleich drüber. Die App TikTok gilt oft als Brandbeschleuniger für extremistische Ansichten. Immer extremere Inhalte werden einem angezeigt, damit der Algorithmus einen lange in der App hält. Ist es wirklich so? Eine neue Studie zeigt, dass TikTok nicht als der Hauptbeschleuniger hervorsticht. Matthias Quent ist Soziologe und Rechtsextremismusforscher an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Seine Studie ist in der Zeitschrift für Rechtsextremismus erschienen und trägt den Titel Radikalisiert durch TikTok und Co. Der Einfluss der Social-Media-Nutzung auf rechtsextreme Orientierungen junger Erwachsener in Deutschland. So der Titel der Studie. Und ich konnte über die Studie und ihre Ergebnisse mit Matthias Quent vor der Sendung sprechen. Und ich wollte als erstes von ihm wissen, was er herausgefunden hat.
Wir haben im Rahmen einer Befragung von über 2000 jungen Menschen zwischen 16 und 24 Jahren das Mediennutzungsverhalten, also wie häufig werden welche Plattformen, darunter auch TikTok, genutzt, mit der Zustimmung zu rechtsextremen Aussagen und Parteien miteinander methodisch verglichen und haben insofern nicht die Präsenz von entsprechenden Inhalten, sondern die Wirkung in der Breite junger Menschen in Deutschland beforscht und ausgewertet.
Also Sie haben Nutzung und Ansichten verglichen. Und was haben Sie dabei herausgefunden?
Wir haben erstmal gefunden, dass es einen sehr deutlichen Zusammenhang gibt. Die Gruppe, die besonders häufig soziale Medien nutzt, hat deutlich höhere Werte bei extrem rechten Einstellungen und auch bei der Sympathie zu entsprechenden Parteien als Vergleichsgruppen, die weniger häufig diese Plattform nutzen. Das ist erstmal der erste direkte Zusammenhang. Wir haben den natürlich auch überprüft auf andere Faktoren wie Bildung oder Geschlecht der Befragten. Und der zweite Punkt, wir hatten ja eine Debatte, in der TikTok als der Radikalisierungsmotor galt. Auch das konnten wir differenzieren und finden, dass TikTok interessanterweise eher durchschnittliche, sogar eher untere Werte in dieser Steigerung aufweist. Also auch hier gibt es einen Zusammenhang, aber er ist überhaupt nicht so deutlich und so dominant, wie man das aus der öffentlichen Debatte der letzten Jahre zumindest annehmen würde.
Und sind das dann eher andere Apps, was Sie da herausfinden konnten?
Also wir haben besonders hohe Werte und das ist auch nachvollziehbar, theoretisch nachvollziehbar bei Imageboards, bei der Plattform Getter beispielsweise, die gehört zu Donald Trumps Plattform True Social, oder auch bei Telegram und Twitter oder X, selbst bei Facebook. Da sind jetzt nicht ganz so viele junge Leute mehr unterwegs wie bei TikTok, aber doch noch erstaunlich viel. Da sind es eher mittlere Werte. TikTok spielt eher bei den unauffälligeren Plattformen in einer Liga, Instagram, YouTube und WhatsApp, während andere Apps, wo man auch relativ niedrige erhöhte Werte findet.
Also es gibt einen Zusammenhang zwischen, wie oft ich eine App nutze und wie man radikalen Aussagen zustimmt. Ist es dann auch ein kausaler Zusammenhang?
Wir haben das, wie gesagt, mit verschiedenen Faktoren überprüft. Ganz eindeutig abschließend kann man nicht sagen, dass es ein kausaler Zusammenhang ist aus diesen Daten. Aber es ist dann doch naheliegend, weil wir auch unterschiedliche Einflussfaktoren noch gesehen haben. Beispielsweise, wie häufig sehen die jungen Leute etwa Beiträge, die sich mit der AfD beschäftigen. Und je häufiger sie die auf der Plattform sehen, desto mehr steigt auch wieder die Sympathie für die Partei in dem Fall in Verbindung mit der Theorie und auch der Analyse, die wir aus Fallstudien haben, würde ich die These trotzdem vertreten. Ja, es gibt einen kausalen Zusammenhang der Radikalisierung. Die Daten indizieren das. Ganz zweifelsfrei, um das noch weiter zu belegen, bräuchte man dann Längsschnittdaten, die also im Zeitverlauf die Entwicklung einzelner Personen evaluieren. Das ist aber sehr aufwendig.
Ist ja auch keine homogene Gruppe. Die 16- bis 27-Jährigen haben Sie ja gerade auch schon ein bisschen angesprochen. Und die meisten Menschen, auch jungen Menschen, sind ja nicht nur auf einer App. Spielt das auch eine Rolle in der Studie?
Also wir haben das getrennt für die Apps ausgewertet, aber natürlich stimmt das, dass die meisten jungen Menschen bei mehreren Plattformen unterwegs sind. Die haben ja auch einen ganz anderen, unterschiedlichen Typ dann. Also WhatsApp ist natürlich eine andere Anwendung als diese Videoplattform. Insofern kann man das auch summiert sehen, also in wer insgesamt plattformübergreifend mehr soziale Medien benutzt hat, finden wir denselben Effekt. Aber das Interessante ist wirklich, das herauszufiltern nach den einzelnen Plattformen und die dann miteinander zu vergleichen, wo man feststellt, also pauschale Werkzeuge wie zum Beispiel auch ein Social-Media-Verbot oder Ähnliches sind vielleicht nicht geeignet, um der Komplexität gerecht zu werden, dass die Plattformen dann doch wirklich ganz unterschiedliche, nicht nur algorithmische Funktionen und Konfigurationen haben, sondern auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Ein Rückschluss, also das Verbot von Social Media jetzt nicht der Weg ist. Können Sie denn überhaupt Rückschlüsse ziehen? Also was kann Social Media? Kann es Tendenzen verstärken, die eh schon da waren und dann geht man halt auf eine gewisse Plattform? Oder kann Social Media Interesse wecken, rekrutieren? Können Sie daraus Schlüsse ziehen?
Also Social Media bildet das Medium, ja, die Brücke zwischen einem Angebot und einer potenziellen Nachfrage. Und das ist gerade für rechtsextreme Akteure beispielsweise besonders wichtig, die in anderen sozialen Räumen häufig diese Anschlussmöglichkeiten so gar nicht haben. Also diese Medienfunktion, die Empfängerinnen, die Adressatinnen zu verbinden mit den Botschaften der Absender, das hat schon einen eindeutigen Zusammenhang zu Radikalisierung, zur Affinisierung, also zur Sympathie zu diesen Orientierung und Akteuren. Das zeigen auch andere Studien immer mehr. Das ist ganz deutlich. Aber gerade bei so Nischenplattformen wie etwa Getter beispielsweise ist es sehr naheliegend, dass in doch relativ kleine Nutzergruppen, dass da eher ohnehin schon radikalisierte Personen sich dem zuwenden und dort dann noch weiter radikalisiert werden. Das kennen wir auch aus beispielsweise dem Telegram-Dienst, der verschiedene Kanäle hat, die bis hin zur terroristischen Radikalisierung reichen, was nicht heißt, dass das alle Nutzerinnen und Nutzer gleichermaßen betrifft. TikTok ist deswegen so interessant, weil es von fast allen jungen Menschen intensiv genutzt wird.
Zum Abschluss, was für Schlüsse ziehen Sie aus den Ergebnissen? Also wie wichtig ist es dann trotzdem zu wissen, dass TikTok doch nicht so ein starker Brandbeschleuniger ist?
Also zum einen, das ist ein alter, aber wichtiger Befund. Wir reden gern über neue Trends. Dazu gehört TikTok etwas weniger. Berichten wir oder sprechen wir gesellschaftlich auch über Ursachen, die beispielsweise in Bildungsungleichheiten liegen, die in Geschlechterthematiken liegen. Auch das zeigen die Daten deutlich. Das sind eigenständige Effekte, die in sozialen Medien womöglich noch verstärkt werden. Das heißt, die Frage von sozialer Lage, sozialem Hintergrund, politischer Unzufriedenheit, all das sind Punkte, über die man sprechen muss und nicht nur über einzelne Plattformen. Und wenn man dann über die Plattform spricht, auch über Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Regulierung, dann muss man die Algorithmen, die Mechanismen dahinter besser verstehen. Das ist kaum möglich, weil das Betriebsgeheimnisse sind. Das ist Teil des Problems. Und darauf zu schauen, wie sie sich dann auswirken, dazu wollten wir für diese Diskussion und vor allem auch für diese Altersgruppe mit der Studie einen Beitrag leisten.
Vielen Dank, Matthias Quent, dass Sie Ihren Beitrag, dass Sie Ihre Studie, die Ergebnisse hier für uns erörtert haben. Vielen Dank, dass Sie im Kompressor waren.
Sehr gern. Vielen Dank für das Interesse.
Professor an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena und Autor einer Studie über Radikalisierung auf Social Media von jungen Menschen in Deutschland. An diesem Sonntag wählt Ungarn. Viktor Orbán, der dienstälteste Regierungschef der EU, Idol vieler Rechtspopulisten weltweit, könnte nach 16 Jahren abgewählt werden. Sein Herausforderer, der proeuropäische Kandidat Peter Modzsor, liegt in den Umfragen vorne. Auf der einen Seite sind da die Orbán-Unterstützer mit Orbán mit seinem Anti-EU-Kurs und die, die ihn loswerden wollen, die auf eine echte liberale europäische Demokratie hoffen. Auch in der Kulturszene spiegeln sich diese Gegensätze. Unser Korrespondent für Südosteuropa, Oliver Schosch, zeigt das am Beispiel von zwei bekannten Popstars in Ungarn.
In Ungarn gibt es zwei Sängerinnen, die sich politisch äußern zur Parlamentswahl. Und das sehr unterschiedlich. Beide sind durch die Fernsehsendung Megastar berühmt geworden. Die Sendung ist vergleichbar mit Deutschland sucht den Superstar. Die 48-jährige Iboya Ola mit der markanten rauen Stimme hat in der ersten Staffel der Sendung im April 2004 den zweiten Platz geholt. Iboya Ola ist eine Orbán-Gegnerin und sie hat dazu aufgerufen, Orbán abzuwählen. Ich bin Ungarin, ich bin eine Zigeunerin, ich habe nichts außer meiner Freiheit und meiner Stimme bei der Wahl. Und ich bin nicht bereit, sie für Geld zu verkaufen. An diejenigen, die denken, wir sind nur gut genug, um Klos zu putzen. An diejenigen, die nichts für dich tun. Worauf Iboya Ola anspielt, die verarmte Dorfbevölkerung in Ungarn, vor allem die Roma, waren lange Zeit Orbáns Stammwählerklientel. Sie leben oft in absoluter Armut und kurz vor der Wahl gibt es dann meistens Wahlgeschenke und kleinere Taschengelder. Sie ignorieren dich, sie verachten dich und sie demütigen dich. Mit deiner Stimme häufen sie dann einen unglaublichen Reichtum an und halten dich und deine Familie gleichzeitig in absoluter Armut. Bitte denk an deine Familie und stimme für Tisza. Tisza, die proeuropäische Partei von Orbáns Herausforderer Peter Modzsor. Ungarn gilt laut Transparency International als das korrupteste Land der EU. Die Ungarn zählen zu den Menschen mit der niedrigsten Kaufkraft in der EU und gleichzeitig sollen mindestens 4 Milliarden Euro an Staatsgeldern pro Jahr an Recht und Gesetz vorbeigeleitet werden, hin zu einem engen Freundeskreis von Regierungschef Viktor Orbán. Die 38-jährige Gabi Tod hat bei der zweiten Staffel der ungarischen Castingshow Megastar mitgemacht und den dritten Platz geholt. Heute ist Gabi Tod eine bekannte TV-Persönlichkeit und hat Ungarn 2012 beim Eurovision Song Contest vertreten. Ungarn nimmt aber seit 6 Jahren nicht mehr teil am ESC, weil der rechtspopulistische Regierungschef Viktor Orbán findet, dass hier verkommene westliche Werte propagiert würden. Orbán ist ein erklärter Feind der LGBTQ-Community, die beim ESC traditionell stark vertreten ist. Die Sängerin Gabi Tod steht hinter Orbán und unterstützt ihn. Hier singt sie Eye of the Tiger bei einem Wahlkampfauftritt von Viktor Orbán. Ich und meine Familie haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass wir eine rechtsgerichtete Familie sind. Wir waren schon immer Unterstützer von Orbáns Fidesz-Partei. Ich bin im Jahr 2016 volljährig geworden und ich habe darauf gewartet, dass ich endlich Fidesz wählen kann. Viktor Orban verbreitet in seinem Wahlkampf das Narrativ, dass er für den Frieden in der Ukraine sei und dass sein Herausforderer Peter Modja und die EU die Kriegstreiber seien. Die Sängerin Gabi Tod ist auch mitgelaufen bei Orbans sogenannten Friedensdemos. Ich versuche bei den meisten Antikriegstreffen dabei zu sein. Es stand noch nie so viel auf dem Spiel wie bei dieser Wahl. Ich möchte alle ermutigen, bei der Wahl am 12. April für den Frieden zu stimmen. Orban der Friedensbringer, Orban der Korrupte, der sich bereichert. Die Sichtweisen der beiden Sängerinnen Iboja Ola und Gabi Tod zeigen sehr gut, wie gespalten die ungarische Gesellschaft ist.
Oliver Schosch über die kommende Wahl in Ungarn aus der Sicht zweier Popstars.